Deutschlandfunk Nova.
Vor einer Woche, da wollte ich mal besonders früh aufstehen, mal besonders motiviert sein. Wecker klingelt, ich greife zum Handy, sehe irgendeine Push-Nachricht, keine Ahnung mehr was, und klick drauf. Und zack, 45 Minuten vorbei. Ich liege immer noch im Bett, ich hänge immer noch am Handy und ich habe richtig schlechte Laune. Weil ich irgendwann nur noch ziellos durch irgendwelche Seiten gescrollt bin, eine schlechte Nachricht jagt die nächste, neue Inzidenzzahl hier, Supermutante da, Folgen für die Wirtschaft, dann rollt die Klimakrise an. Ja, mein Morgen war gelaufen. Also ich habe mich den Tag lang echt nicht mehr so richtig davon erholt. Und das Ganze, das nennt man Doomscrolling, habe ich dann gelernt. Also das endlose Konsumieren schlechter Nachrichten. Da kriegt man schon mal schnell das Gefühl, eigentlich ist alles schlecht. Und mit dieser Negativität beschäftigt sich, unter anderem mit dieser Negativität, beschäftigt sich Neurowissenschaftlerin und Buchautorin Maren Urner. Hi.
Hi.
Ja, Maren, wir sprechen an diesem Wochenende bei Nova über Träume. Doomscrolling, das ist so ein bisschen wie ein langer Albtraum, oder?
Ja, das kann man ganz gut damit vergleichen. Und im schlimmsten Fall hört er halt nie auf. Also das wäre dann der Super-GAU.
Also warum machen wir das? Warum bleiben wir immer bei diesem Negativen hängen?
Also ich nenne unser Gehirn ja mal liebevoll unser Steinzeitgehirn, weil es einfach eben evolutionstechnisch sich seit der Steinzeit nicht großartig verändert hat. Also die grundlegenden Mechanismen, wie das funktioniert, sind die gleichen. Und einer dieser Mechanismen ist unsere Tendenz, negative Informationen schneller, intensiver und insgesamt einfach besser zu verarbeiten. Also die bleiben dann auch leider besser hängen. Mhm. Und das sorgt oder ist einfach darauf basiert, weil unser Gehirn ja erstmal einfach nur den Zweck hat, unseren Körper am Leben zu halten. Mhm. Und eine verpasste negative Nachricht potenziell eben das Ende des Lebens bedeuten konnte.
Wahrscheinlich vor allem früher, als es noch ein paar mehr Bedrohungen gab, die da unmittelbar vor einem standen, ne?
Genau richtig. Aber das ist halt diese Problematik. Dieser Mechanismus ist nach wie vor vorhanden, auch wenn wir jetzt nicht mehr in einer Umwelt leben, in den meisten Fällen, wo wir, wenn wir die Tür aufmachen, irgendwie der Säbelzahntiger oder das Mammut vor der Tür steht.
Okay, aber das heißt, das Coronavirus ist so ein bisschen unser Säbelzahntiger gerade.
Richtig, richtig, genau. Also so können wir das ja im Prinzip vergleichen. Also das ist ja in Anführungsstrichen das Gute an der aktuellen Situation. Mhm. Das zeigt uns eben auch, dass dieses Hirn noch genauso funktioniert und wir halt erstmal dann, wenn es dicht an uns dran ist. Also das sind so die Kriterien, die erfüllt sein müssen. Es muss zeitlich, räumlich dicht an uns dran sein, die Gefahr. Und es muss Menschen treffen, die uns nahestehen, die uns ähnlich sind. Also wie wenn wir früher an die Stammes denken und so denken. Ne? Mhm. Also die eigene Gruppe. Und das ist ja auch das, was wir gesehen haben. Erst als das dann im eigenen Land oder vielleicht in der eigenen Community, dem Stadtteil, wie auch immer, angekommen war oder man jemanden kannte, wie jemanden kannten, der Corona bekommen hat, dann wurde das richtig real.
Das Ding ist ja auch, ich weiß ja auch, dass mich das runterzieht. Ich habe auch oft schon nachgedacht, das irgendwie anders zu lösen. Ich checke ja auch, glaube ich, welchen Trick da Überschriften manchmal anwenden, um mich reinzulocken und warum ich das mache. Aber ich kriege das einfach nicht abgestellt. Was kann man da tun?
Ja, das ist die große Frage der Gewohnheiten, der guten und schlechten, weil wir es mal ganz, ganz einfach runterbrechen wollen, der guten und schlechten Gewohnheiten. Also wir alle sind auch nicht nur Angsttiere, sondern auch Gewohnheitstiere, wie wir ja den Ausdruck auch wahrscheinlich alle kennen. Mhm. Und da geht es einfach darum, diese Biases, also das, was ich eben meinte, ist eben der Negativity Bias, dass wir Negatives schneller verarbeiten, die können wir nicht loswerden. Also egal, ob du jetzt 24 Stunden am Tag darüber nachdenken würdest und sagen würdest, ich möchte das nicht mehr, könntest du dein Gehirn dahingehend nicht ändern. Okay. Was du aber kannst, ist dir ganz bewusst zu machen, dass du das ändern möchtest und dann einen mehr oder weniger guten Plan entwickeln, um da einfach Gewohnheiten zu etablieren, die dich davon wegbringen. Also zum Beispiel ganz konkret bei dem Handykonsum, den du beschrieben hast, zu sagen, wann schaue ich einfach aufs Handy? Also gibt es bestimmte Zeiten, wo ich dazu tendiere, vielleicht wenn ich eigentlich was ganz anderes lieber machen würde, wo das dann so eine Art Quick-Fix ist und du dann dich in diese Negativschleife reinbegibst.
Okay, das heißt, ich muss mich auch so ein bisschen disziplinieren, einfach so bestimmte Sachen einzuhalten, wenn ich sie mir vornehme.
Wobei ich da schon wieder, weil das klingt ja nach Arbeit. Ja. Also da fängt es im Prinzip an. Also wie ist auch ein bisschen, gebe ich zu. Also ich will dir da jetzt auch keine schöne Illusion oder falsche Illusion machen. Aber da kommt es dann tatsächlich schon auf das bekannte Framing an. Also wie verpackst du dir diese Gewohnheitsänderung? Das hat nichts mit sich selber austricksen zu tun, sondern eher, wie machst du es dir besonders einfach? Also das Hirn ist ja eben auch faul. Also weil Energiesparen ja auch ein Überlebensmechanismus ist. Das heißt, wenn du da dann sagst, okay, es gibt vielleicht was, was mir eigentlich viel besser tut und was ich lieber machen möchte, dann sage ich nicht, ich muss auf was verzichten oder mich disziplinieren, sondern was gewinne ich eigentlich, wenn ich es nicht mehr mache?
Es gibt ja auch Gegenstrategien, die, also ich sag mal, muss ja nicht auf meinen Handykonsum verzichten. Es gibt Glee-Flashing, auf meinen ungesunden Handykonsum, auf den will ich ja gar nicht verzichten. Es gibt sowas wie Glee-Flashing in den USA. Island hatte mal die Kampagne Joy-Scrolling. Ich nenne mal ein Beispiel. Ich habe auch jetzt angefangen, vor ein paar Monaten TikTok zu benutzen. Und ich habe da tatsächlich kein Nachrichtenportal abonniert, vor allem irgendwelche Kanäle mit Hunden. Das ist so quasi mein Positivity-Feed, wenn man so sagen will. Da gucke ich dann rein, da ist dann nur Quatsch. Hilft es?
Es hilft auf jeden Fall, weil das ist genau der Punkt. Alles, was wir konsumieren, genau wie beim Negativen, verändert unser Gehirn. Sprich, wenn du dir niedliche Hunde, Katzen und Co., wir kennen das alle, anschaust, dann beeinflusst das dein Gehirn in dem Moment. Punkt. Und das ist genau der Punkt mit diesen Gewohnheiten. Also sagst du dann, okay, so ein bisschen wie so eine Vagvorstellung, ne? Jetzt habe ich eine halbe Stunde irgendwie diesen ganzen Negativen mich ausgesetzt, brauche ich dann irgendwie x Minuten oder eine Dreiviertelstunde, eine halbe Stunde Positives? Mhm. Oder gehst du vielleicht noch einen Schritt weiter und sagst, okay, welche Informationen helfen mir eigentlich von Anfang an, wirklich weiter die Welt zu verstehen und irgendwie dieses Gefühl zu haben, mich zu informieren und eigentlich zu erfahren, wie es um die Welt bestellt ist. Und das heißt jetzt nicht, dass niemand mehr Katzenvideos angucken soll. Da gibt es wirklich wunderbare Studien. Also ich glaube, die Wissenschaftler, die diese Studien durchführen, haben großen Spaß, die halt genau das belegen. Also was das für positive Effekte haben kann. Ja? Das geht hin bis zu, dass einige Unternehmen das tatsächlich Mitarbeitern nahelegen, diese Katzenpausen einzupflegen.
Oh Gott.
Ich würde immer sagen, hey, geht einfach vor die Tür oder unterhaltet euch mit euren Kollegen. Aber ne, auch das kann eben so eine Art Quick-Fix sein.
Okay.
Aber auch hier ist wieder die übergeordnete Frage, was möchtest du eigentlich wirklich?
Okay, das heißt auch so ein bisschen so eine aktivere Rolle einnehmen, auch quasi, wenn man was rezipiert, dass man so ein bisschen mehr
genau
aktiv
richtig
dabei ist.
Genau richtig.
Ich will nochmal von der anderen Seite von Doomscrolling sprechen. Das kommt ja nicht aus dem Nichts, sage ich mal. Also meistens redet man bei Doomscrolling von diesen Social-Media-Seiten eben mit einer endlosen Timeline, aber diese Berichte kommen nicht aus dem Nichts. Die kommen meistens von irgendwelchen Medien, von Seiten. Ich bin ja jetzt nicht nur Konsument, ich arbeite ja sogar in den Medien. Du ahnst wahrscheinlich, worauf ich hinaus will. Hier werden viele Nachrichten produziert, wo es eben oft um Krisen, um Probleme, um schlechte Nachrichten geht. Wie problematisch ist das in der ganzen Geschichte?
Ja, es ist tatsächlich die große Herausforderung. Also ich bin immer gegen Sündenbock suchen, ne? Sozusagen, ja okay, jetzt müssen nur die Rezipienten, die müssen einfach damit klarkommen, also den Teil, den wir eben besprochen haben, oder eben die Schuldkarte nur an die Medien getrieben wird. Aber wenn wir die Medienseite betrachten wollen, dann haben wir da natürlich die große Herausforderung der Aufmerksamkeit. Also genau diesen Negativitätsbias, der funktioniert natürlich auch. Also sprich, Menschen klicken, scrollen und so weiter auf das, was möglichst viel Aufmerksamkeit zieht. Das heißt, da steckt, und ich spreche da am liebsten von dem Begriff der Verantwortung, da stecken eben die Medien, wenn wir es jetzt mal ganz pauschal und allgemein sagen wollen, eben auch in einer riesen Verantwortungsaufgabe. Und ich denke, dass die, das ist zumindest meine Beurteilung, nachdem ich mich ja auch ein paar Jahre jetzt mit dem sogenannten konstruktiven Journalismus beschäftigt habe oder weiterhin beschäftige, da stecken die eben auch noch ein bisschen fest in dieser Aufmerksamkeitsökonomie, immer das liefern zu wollen mit der plakativen Ausrede, ja, die Leute wollen das ja.
Genau, das ist nämlich das Spannende, das Konzept vom konstruktiven Journalismus, also auch Lösungen anzubieten und nicht nur Probleme aufzuzeigen. Ist das richtig?
Ja, beziehungsweise der Lösungsjournalismus ist sozusagen eine Submenge vom konstruktiven Journalismus. Der konstruktive Journalismus fängt eigentlich nur da an, dass er eben auch fragt, was jetzt? Also nicht bei den klassischen W-Fragen, die wir so aus dem Journalismus kennen, aufzuhören, sondern eben auch noch diese Was-jetzt-Frage nicht nur hinten dran stellt, sondern übergeordnet eigentlich immer fragt. Also wie kann es weitergehen? Und das ist einfach nur ein vollständigeres Bild der Realität. Also das, was der Journalismus sich eigentlich als Aufgabe gesetzt hat oder was die Kernaufgabe des Journalismus ist, darüber zu informieren, was in der Welt passiert, möglichst umfassend, das auch tatsächlich besser zu tun. Und dann kommen wir auch nicht in diese Negativitätsspirale rein.
Bist du denn optimistisch, dass von Seiten der Medien auch dieses Verständnis für diese Thematik zunimmt in der Zukunft? Du meintest gerade schon, dass das teilweise, ich will jetzt nicht Grabenkämpfe sagen, aber dass es teilweise schon schwer ist.
Ja, es ist also nicht die Optimistin in mir, sondern die, ich sage mal, Realistin oder Hans Rosling hat es genannt, Possibilist, also das, was möglich ist. Und ich sehe es auch ganz klar, also ich habe 2015 angefangen, in Redaktionen über den konstruktiven Journalismus zu sprechen. Da wurde ich, sagen wir mal gelinde, von ausgelacht bis irgendwie, das geht morgen wieder vorbei. Das waren häufig die Reaktionen und es gab natürlich auch da schon positive Reaktionen. Aber jetzt ist einfach klar, so fast forward 5, 6 Jahre weiter, ist einfach klar, wir kommen da nicht drum rum, weil einfach natürlich, und das ist die übergeordnete Frage, diese ganze Finanzierung ja auch dahinter steht. Also wie wollen wir in Zukunft Journalismus finanzieren? Für welche Art von Journalismus sind Menschen bereit zu zahlen? Und ganz konkret sehe ich, dass es immer mehr Redaktionen und Journalisten und Journalistinnen gibt, die sich diesem Thema öffnen, die auch wegkommen von dieser Objektivitätsfata Morgana und annehmen, ja, okay, wir müssen ja nur sagen, was ist, und dann ist das alles fertig. Also die verstanden haben, dass ein Gehirn immer subjektiv und unterschiedlich ist und wir da einfach, einfach diese riesige Verantwortung, ich sehe mich ja auch in beiden Rollen, eben auch als Journalistin und Autorin, dass wir diese riesige Verantwortung einfach haben bei allem, was wir in die Welt setzen.
Also träumen wir gemeinsam davon, dass das im Journalismus noch weiter ankommt in den nächsten Jahren.
Das finde ich eine super Idee.
Also, wenn ihr anfangt, auf eurem Handy die endlose Timeline runterzuscrollen, euch da Schreckensnachricht erwartet, hört auf, macht was anderes. Kein Doomscrolling, setzt euch raus, haltet Abstand dabei, träumt eine Runde. Es ist nicht alles so schlecht, wie euer Feed euch weismacht. Neurowissenschaftlerin Maren Ohner sagt, wir sind so ein bisschen auch Opfer unseres Steinzeithirns. Wir merken uns die schlechten Nachrichten eben vor allem. Aber wir können aus dieser Spirale auch raus. Wir müssen nur ein bisschen aktiv was dafür tun. Vielen Dank, Maren.
Gern.
Deutschlandfunk Nova.